ARD.
That has an effect.
Das hat direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung von Gaza. Es bedeutet, dass internationale Organisationen, die über Expertise verfügen, weltweit für ihre humanitäre Hilfe bekannt sind, nicht mehr in der Lage sein werden, ihre bisherige Arbeit fortzusetzen, mit gravierenden Folgen für die Bevölkerung.
Kira Leibowitz von einer israelischen Hilfsorganisation kritisiert ihre Regierung.
Der Grund? Viele renommierte Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen müssen ihre Arbeit vielleicht einstellen.
Zunächst aber blicken wir in den Iran, da flammen die Proteste wieder auf.
US-Präsident Trump droht mit der Einmischung seines Landes, sollte Teheran Gewalt anwenden.
Und wir ziehen eine Zwischenbilanz des Verhandlungsprozesses über ein Ende des Ukraine-Kriegs.
Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 2. Januar 2026 um 16 Uhr. Ja, heute früh hat es unser Kollege Klaas Christoffersen schon kurz angedeutet. Im Iran flackern die Proteste gegen das Regime wieder auf. Entzündet haben sie sich an der schlechten Wirtschaftslage, vor allem der hohen Inflation. Die Rate liegt über der 40%-Marke. Aber die Menschen wehren sich auch grundsätzlich gegen Drangsalierungen durch das Mullah-Regime.
Und jetzt hat sich US-Präsident Trump eingeschaltet. Er droht damit, dass die USA eingreifen, sollte Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit, schreibt Trump auf seinem Online-Dienst Truth Social.
Da stellt sich natürlich gleich die Frage, macht das Eindruck in Teheran?
Tja, das ist schwer zu sagen. Also nach außen zeigt sich die Führung unbeeindruckt, obwohl auch Israel die Protestbewegung ermuntert, wie unser Istanbul-Korrespondent Uwe Lüb berichtet.
Der israelische Geheimdienst Mossad hat zudem zu weiteren Protesten im Iran aufgerufen. In einer Botschaft in Farsi heißt es, man stehe an der Seite der Demonstrierenden, auch vor Ort. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Larijani, teilte mit, damit seien die Hintergründe der Proteste im Land klar geworden. Die Regierung unterscheide aber zwischen protestierenden Geschäftsleuten und, Zitat, destruktiven Elementen. Was amerikanische Einmischung bedeute, wüssten die Iraner vom Irak über Afghanistan bis hin zu Gaza. Im Iran sind bei Protesten gegen die wirtschaftliche Lage mit regimekritischen Parolen bislang 6 Menschen getötet worden. Seit vergangenen Sonntag haben sich die Proteste gegen die schlechte Wirtschaftslage von zunächst Händlern in Teheran auf mehrere Städte im Land ausgeweitet.
Bisher hat das Regime alle Proteste unterdrücken können. Mal sehen, wie es diesmal ausgeht. Israels Regierung hat 37 internationalen Hilfsorganisationen die Lizenz entzogen. Darunter sind bekannte Gruppierungen wie Ärzte ohne Grenzen, Oxfam oder die Caritas. Sie dürfen im Gazastreifen und im Westjordanland nicht mehr tätig sein, dort keine Hilfe mehr leisten. Das gilt nicht ab sofort, sondern ab dem 1. März.
Genau, und bis dahin haben die Organisationen auch Zeit, Israels Bedingungen doch noch zu akzeptieren. Und die wichtigste lautet, wir wollen von euch ganz genau wissen, wer in den besetzten Gebieten hilft. Wir wollen sicherstellen, dass darunter niemand ist, der am Ende der Hamas zuarbeitet.
Die betroffenen Organisationen weisen diesen Vorwurf entschieden zurück. Unser Tel Aviv-Kollege Jan-Christoph Kitzler fasst ihre Argumente zusammen.
Kritik an dem Schritt kommt auch von 18 israelischen Nichtregierungsorganisationen. Tira Leibowitz von Physicians for Human Rights Israel sagte der Nachrichtenagentur AFP. Das hat direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung von Gaza. Es bedeutet, dass internationale Organisationen, die über Expertise verfügen, weltweit für ihre humanitäre Hilfe bekannt sind, die sich in Gaza auskennen, das Vertrauen der dortigen Bevölkerung genießen und über entsprechende Kontakte verfügen, nicht mehr in der Lage sein werden, ihre bisherige Arbeit fortzusetzen, mit gravierenden Folgen für die Bevölkerung.
With very significant effect on the population.
Immer wieder hat Israel Organisationen vorgeworfen, Mitglieder von Terrororganisationen zu beschäftigen. Ein Vorwurf, den Claire Sanfilippo von Ärzte ohne Grenzen zurückweist.
MSF takes allegations that it's
Ärzte ohne Grenzen nimmt die Vorwürfe, dass Mitarbeiter Verbindungen zu bewaffneten Gruppen unterhalten, äußerst ernst. Wir würden niemals wissentlich Personen beschäftigen, die an militärischen Aktivitäten beteiligt sind. Jeder Mitarbeiter, der sich an militärischen Aktivitäten beteiligt, stellt eine Gefahr für unsere Mitarbeiter und unsere Patienten dar. Solche Behauptungen ohne stichhaltige Beweise öffentlich zu machen, gefährdet humanitäre Helfer und untergräbt lebensrettende medizinische Arbeit. Schon im März 2025 hatte Israels Regierung beschlossen, dass Hilfsorganisationen umfangreiche Angaben zu ihrem Personal machen müssen. Auch Kopien von Ausweisdokumenten waren gefordert. Bedingungen, die zahlreiche Organisationen nicht erfüllen wollten. Sheena Lowe vom norwegischen Flüchtlingsrat erklärt, warum nicht. Die Ankündigung vor einigen Tagen, dass unsere Registrierung ausläuft, kam für uns nicht überraschend. Wir sehen dies als Teil einer Reihe von Maßnahmen der israelischen Behörden, die darauf abzielen, humanitäre Organisationen an ihrer Arbeit in den besetzten palästinensischen Gebieten zu hindern. Das Hauptproblem ist die Forderung Israels, dass wir Listen all unserer Mitarbeiter einreichen. Dies bereitet uns aus zwei Gründen große Sorgen. Zum einen können wir dies nicht tun, um unsere Fürsorge und Sicherheitspflicht gegenüber unseren Mitarbeitern zu gewährleisten. Zum anderen ist es uns rechtlich untersagt.
Na, vielleicht einigt man sich ja noch bis zum 1. März.
Dann wechseln wir jetzt den Schauplatz und blicken nach Russland und in die Ukraine. Auch über den Jahreswechsel ging der Verhandlungsmarathon über ein Ende der Kampfhandlungen weiter. Der US-Gesandte Witkoff hat unter anderem mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Merz telefoniert. Auch Vertreter anderer europäischer Länder waren dabei.
Ja, wo stehen wir in diesem Prozess? Eine Frage, die die Präsidenten Putin und Zelensky auch in ihren Neujahrsansprachen thematisiert haben. Und dazu hat sich heute im Deutschlandfunk der Korrespondent des Senders Peter Sawicki geäußert. Er beginnt mit einer Betrachtung der Rede Zelenskys.
Ja, in der Tat, in dieser recht langen 20-minütigen Ansprache war das entscheidende Thema, das große Thema von Zelensky, das er da angesprochen hat. Er hat gesagt, die Ukraine sei bereit zu Frieden. Er hat das mit Nachdruck betont, aber mit der Ergänzung nicht um jeden Preis. Hat dann auch gesagt, es fehlten noch genau 10% zu einem Abkommen, woran ja die Ukraine und die USA derzeit arbeiten. Das seien aber die entscheidenden 10%, um wirklich eine sichere, stabile, ja, Weltordnung, so hat der Zelensky ausgedrückt, zu garantieren. Er hat nicht konkret gesagt, um welche Themen es da geht, aber ziemlich sicher kann man sein, dass es da um die sehr schwierigen Aspekte, beispielsweise der Territorien in der Ukraine oder der Sicherheitsgarantien, vor allem von Seiten der USA gehen dürfte. Und in Richtung Europa hat Zelensky auch noch gesagt, dass die Ukraine weiterhin gewährleiste, dass man in EU und NATO ein komfortables Leben führen könne und dass man sozusagen ein Stoppschild nach wie vor gegenüber Russland sei, auch im Sinne Europas.
Die Rede Wladimir Putins, die ist ja deutlich kürzer ausgefallen.
Ja, und Peter Sawicki wurde in dem Gespräch auch dazu gefragt, ob Putin sich denn zu den Friedensgesprächen überhaupt geäußert hat.
Nein, das Wort Verhandlung kam da überhaupt nicht vor. Das ist auch eine überaus kurze Ansprache, knapp 4 Minuten. Und der Kernsatz oder die Kernelemente dieser Ansprache sind, dass Putin zu einer Unterstützung der, wie er es gesagt hat, Helden der sogenannten Spezialoperation, so wird das ja in Russland genannt, wie in der Ukraine Krieg geführt wird, aufgerufen hat, und zwar die gesamte russische Bevölkerung in Worten und Taten. Und schließlich hat Putin gesagt, man glaube an den Sieg in der Ukraine. Also das ist die Botschaft, die von Moskau ausgeht.
Also Herr Sawicki sieht auf russischer Seite keine wirkliche Bereitschaft zu einer Waffenruhe. Ging es denn auch um den angeblichen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Residenz Putins?
Ja, dieser Aspekt, der kam in dem DLF-Gespräch auch vor. Nachdem der US-Geheimdienst CIA erklärt hatte, er sehe keine Belege dafür, dass die Ukraine wirklich einen solchen Angriff versucht hat, gibt Russland jetzt heute an, nochmal weitere Beweise nachgelegt zu haben. Hören wir dazu nochmal rein in das Gespräch.
Es gibt nach wie vor Versuche von Russland, dieses Thema hochzuhalten. Jetzt sollen angebliche Beweise, wirklich in großen Anführungszeichen, den USA vorgelegt worden sein. Dazu gibt es ein Video des russischen Verteidigungsministeriums, das das Ganze zeigen soll, wie das vonstatten gegangen ist. Und Beobachter sind sich weiterhin einig, also eigentlich alle seriösen Beobachter hier im Westen, auch in der Ukraine, dass Russland einen Keil zwischen die USA und die Ukraine treiben will und vor allem, dass Russland weiter Krieg führen will, dass man also nach Vorwänden sucht, um Verhandlungen entweder überhaupt nicht mehr fortzuführen oder nur noch sehr schleppend. Mhm. Und der ukrainische Geheimdienst hat da noch gesagt, vielleicht das noch kurz zum Schluss, dass man auch im Zuge dieser Lüge, wie es bezeichnet wird, vielleicht rechnen könnte mit russischen Provokationen im Sinne von möglicherweise inszenierten Anschlägen innerhalb Russlands, wobei man dann die Ukraine als Drahtzieher verantwortlich machen würde. Also da sozusagen Warnung vor weiteren Maßnahmen Russlands.
Die Einschätzung von Peter Sawicki vom Deutschlandfunk. Die Ukraine meldet einen neuen russischen Angriff auf die Großstadt Charkiw. Was wissen wir darüber?
Nach Behördenangaben sind mindestens 15 Menschen verletzt worden. Zwei Raketen sollen in einem Wohngebiet eingeschlagen sein. Und auch aus Cherson wird ein Angriff gemeldet. Dort gab es offenbar ein Todesopfer. Und hier ist noch eine weitere Meldung aus Kiew. Präsident Selenskyj hat inzwischen einen neuen Leiter des Präsidialamts ernannt. Es ist Kirillo Budanov. Er leitet bislang den Militärgeheimdienst und wird Nachfolger von Andriy Yermak, der wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war.
In Deutschland zeichnet sich ab, dass die Diskussion über eine schnellere Abschiebung von Flüchtlingen wieder aufflammen wird.
Ja, jetzt ist ein Papier der CSU-Landesgruppe im Bundestag bekannt geworden. Das sind alle Unionsabgeordneten, die der CSU angehören. Und die treffen sich nächste Woche zu einer Klausurtagung. Und wenn das Papier so beschlossen wird, dann wollen sie, dass es in diesem Jahr eine große Abschiebeoffensive geben wird. Geflüchtete aus Syrien sollen in ihre Heimat zurückkehren oder zurückgeschickt werden.
Und in diesem Papier geht es auch um Flüchtlinge aus der Ukraine, oder?
Genau, darum geht's auch. Da will die CSU, dass wehrfähige Männer, die sich hier bei uns aufhalten, auch ihren Beitrag leisten zur Verteidigung ihres Landes, also möglichst zurückkehren.
Das alles ist ja noch nicht beschlossen, aber es gibt doch sicherlich schon Gegenpositionen dazu, oder?
Na klar. Die Linke im Bundestag wirft der CSU Zynismus vor. Die Abgeordnete Clara Bünger sagte, die CSU tue so, als wäre Syrien plötzlich überall sicher. Dort gäbe es aber noch immer Gewalt, Willkürhaft und Folter, so Bünger. Und auch aus den Reihen der Sozialdemokraten gibt es Widerspruch, unter anderem vom Außenexperten Stegner.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.